Viele von euch wissen, ich bin mal katholischer Priester gewesen. Und als ich die Kirche verlassen habe, haben manche meiner ehemaligen Kollegen versucht, mich in der Kirche zu behalten. Und einer hat mich angerufen, der in Rom arbeitet als Priester, und sagte, er hat für mich eine Audienz beim Papst organisiert. Und zwar, ich würde vom Papst eine Dispense, eine Erlaubnis bekommen, dass ich befreit bin von meinen Gelöbnissen als Priester und in der katholischen Kirche in irgendeiner Funktion arbeiten darf. Ich habe ihm geantwortet, sorry, aber ich bin schon aus der katholischen Kirche ausgetreten. Es ist nicht mehr meine Heimat. Und so verpasste ich die Audienz beim Papst. Aber seid getrost, ich bereue es nicht bis heute. So ist es mit manchen Audienzen. Ich weiß nicht, ob die Menschen damals in Jerusalem es auch so verstanden haben, sie bekommen Audienz bei einem König. Denn Audienz ist etwas, Beschauliches. Das sind nicht so viele Leute. Das sind nur die Auserwählten, die es dürfen, also zu dieser Audienz. Und da war die ganze Stadt voll Menschen. Und da Jesus ritt auf einem Esel, ein König, da musste man schon viel Fantasie haben. Aber die Menschen haben ihn offensichtlich als König auch verstanden. Denn, davon lesen wir gleich aus dem Lukas-Evangelium, und weil es so schön ist und weil es Gottes Wort ist, stehen wir dazu auf. Als sie die Orte Bethphage und Bethanien erreichten, die in der Nähe des Ölberges liegen, schickte er Jesus zwei Jünger voraus. Geht in den Ort vor euch, sagte er. Wenn ihr hineinkommt, werdet ihr ein Eselsfohlen angebunden sehen, das noch nie geritten wurde. Bindet es los und bringt es mir. Wenn euch jemand fragt, was ihr da tut, dann sagt einfach, der Herr braucht es. Sie gingen und fanden das Eselsfohlen genau so, wie Jesus es gesagt hatte. Und als sie es losbanden, fragten die Besitzer tatsächlich, warum bindet ihr unser Eselsfohlen los? Die Jünger antworteten, der Herr braucht es. So brachten sie Jesus das Fohlen und warfen ihre Mäntel darüber, damit er darauf reiten konnte. Die Menschen breiteten ihre Mäntel vor Jesus auf der Straße aus. Als sie die Stelle erreichten, an der der Weg den Ölberg hinabführte, fingen alle seine Anhänger an, Gott mit lautem Jubel für die großen Wunder zu loben, die sie gesehen hatten. Gepriesen sei der König, der im Namen des Herrn kommt. Friede in der Höhe und Ehre im höchsten Himmel. Einige der Pharisäer in der Menge forderten ihn auf, Meister, rufe deine Jünger zur Vernunft. Doch er entgegnete ihnen, würden sie schweigen, dann würden die Steine schreien. Himmlischer Vater, wir danken dir für dieses Wort und für diese Geschichte, die für unsere Augen und Ohren heute etwas eigenartig vorkommt, auch wenn wir diese Geschichte vielleicht schon 100 Mal gehört haben. Deshalb bitten wir dich, dass du uns den Sinn dieser Geschichte für uns erschließt, dass du durch deinen Heiligen Geist in unsere Gedanken und Herzen, in unser Wesen hineinkommst, und dass du es lebendig machst, damit wir von dir geleitet es auch beherzigen können. In Jesu Namen. Amen. Wir nehmen wieder Platz. Nun, wir haben es gehört. Es war doch eine Begegnung mit dem König und Herr. Och, Ulrike, sie ist fast hingefallen, weil sie ein Glas Wasser für mich holen wollte. Mit Einsatz ihres Lebens hat sie das getan. Also, vielen Dank. Ja, ihr wurdet schon gefragt, ob ihr schon einmal bei einer Audienz gewesen seid. Und das kommt nicht so oft vor. Aber vielleicht, irgendwann. Bei dem Herrn der Herren. Wenn wir an ihn glauben, dann wird das hundertprozentig kommen. Amen. Nun kommen wir zurück zum Passafest und nach Jerusalem. Denn um dieses Fest herum ereignete sich alles, was heute, was am Palmsonntag begonnen hatte. Damals gab es aus dem Anlass des Passafestes massenhaft Pilger in der Stadt. Man pilgerte, man war unterwegs, das kennen wir von heute auch. Es gibt heutzutage auch viele Pilgerstätten dieser Welt und die werden von Menschen heimgesucht. Das hört sich nicht so positiv an, aber im wahrsten Sinne des Wortes, ich war auch viele Male bei Pilgerschaften und wenn wir da in einen Ort reinfielen, dann waren wir wie Heuschrecken. Alle hatten Hunger und wollten trinken. Und wir haben alles weggekauft, was dort in den Geschäften war, an Brot und anderen Sachen. Vielleicht kennt ihr einen der bekanntesten Pilgerwegen nach Santiago de Compostela. Und das ist ein Ort in Galicien, in Spanien. Und man nennt ihn auch Jakobusweg oder Camino. Einer meiner Kollegen, ein Pastor aus Bremen, ist gerade dort unterwegs und er möchte am Ostersonntag in Santiago de Compostela ankommen. Ja, er wollte sich einfach, er wollte seine Gedanken durchlüften und sein ganzes Wesen und einfach Abstand bekommen zu all dem, was er tut normalerweise. Also, Jerusalem wurde heimgesucht bzw. besucht von vielen Pilgern um das Passafest herum. Die Historiker sprechen, dass bei diesen Festen in Jerusalem so um 100.000 Menschen gekommen waren. Sie versammelten sich doch dort und versuchen wir uns einfach unter diese Menschen zu mischen, als ob wir da stünden. Da vorne läuft ein Mann. Und was macht dann dieser Mann? Ja, der will diesen Jesus sehen, der auf dem Esel reitet. Und er zieht sein Obergewand aus, seinen Mantel, legt es auf den Boden, damit Jesus mit dem Esel drüber reiten kann. Was bedeutete dieser Symbolakt mit Kleider oder mit Palmzweigen, das auf die Straße zu legen? Der König, eine besondere Person, soll drüber fahren. Das ist ein Zeichen der Unterwürfigkeit, aber auch Freude darüber, dass er überhaupt da ist. Palmsonntag. Die haben damals ihm das gegeben, was sie konnten, was sie gerade zur Hand hatten. Entweder ihre Kleider oder Palmzweige. Und darum geht es am Palmsonntag, auch heute. Wir geben Jesus das, was wir haben. Wir geben uns einfach hin, weil der König kommt. Vor dem König wollen wir so sein, wie wir sind. Und er erwartet von uns nicht mehr und nicht weniger als das, was wir ihm geben können. Auch wenn es ganz wenig ist. Damals waren es Mäntel, heute würde man Armani-Jacke vielleicht oder irgendwelche Tannenzweige oder was auch immer auf die Straße legen. Es ist jetzt nicht von der Bedeutung. Damals verbreitete sich die Nachricht wie ein Lauffeuer, der König kommt. Er reitet in Jerusalem ein. Und deshalb waren die Leute da. Sie haben Jesus damals wie einen König begrüßt. Und sie haben ihm zugerufen und auch die Bibel dabei zitiert. Endlich ist der Messias da. Jetzt wird sich alles ändern. Alles wird anders. Der Messias wird alles verändern. Wir müssen uns oder sollen uns daran erinnern, dass Israel damals unter Besatzung der Römer sich befand. Viele haben sich gewünscht, dass die Römer endlich weggehen. So haben wir auch manchmal gedacht. Vielleicht persönlich damals, als wir angefangen haben, an Jesus zu glauben, jetzt wird alles anders. Jetzt wird sich alles ändern. Und vielleicht hat sich viel verändert. Das wäre schön. Und das ist auch schön. Aber das war nicht immer der Fall. Nicht alles ist super gut geworden. Nicht alles ist uns seitdem gelungen. Meine Probleme sind vielleicht nicht weg. Ich kann von mir erzählen, in dem Moment, wo ich zum lebendigen Glauben gekommen bin, fingen die Probleme richtig an. Da habe ich richtig angeeckt mit vielen. Und trotzdem war ich froh, weil ich wusste, ich bin bei diesen Problemen nicht alleine. Jesus ist bei mir. Wie ist es bei dir? Wie ist es bei dir gewesen, seitdem du mit Jesus Christus lebst, als deinen persönlichen Herrn und Gott und Meister? Seitdem du seine Jüngerin, sein Jünger bist? Spürst du das? Hast du die Gewissheit, er ist bei mir? Oder bist du enttäuscht, weil sich so wenig verändert hat? Wäre vielleicht eine gute Zeit, jetzt in der Karwoche, die eine stille Woche auch genannt wird, oder heilige Woche, sich darüber Gedanken zu machen, was habe ich alles mit Jesus bis heute erlebt? Wie prägt das mein Leben? War das nur ein einmaliges Hurra und ein Sprung ins Taufbecken? Oder war das anhaltend? Die Veränderung und die Freude. War das nur ein Geschrei, ein ganz laut gesungenes Lied, Hosianna? Oder ist dein Leben zu einem Danklied geworden? Bei allem, was du tun und lässt, wie ist es mit unserem König? Sind das kraftvolle Lieder oder ist das nur ein Geplärr? Hat sich das so verändert wie dort bei den Menschen? Nach kurzer Zeit haben sie einfach aufgehört, so zu rufen, wie wir das schon gehört haben in der Einleitung, Hosianna, der König kommt, sondern sie riefen, kreuzige ihn. Unsere Lieder werden zu einem Geplärr, wenn sie nicht vom ganzen Herzen kommen. Und das ist so etwas, was immer abgedatet werden sollte, das heißt immer aktualisiert werden muss. Unsere Beziehung zu Jesus als König, Herr und Meister. Deshalb die Frage, ist Christus wirklich mein Herr und mein König? Wer ist eigentlich ein Jünger Jesu? Das war nicht die ganze Masse damals in Jerusalem. Nur ein kleiner Teil davon waren Jünger Jesu. Und zwar diejenigen, die Jesus nachgefolgt sind. Also nicht nur als Gaffer, sondern als diejenigen, die gesagt haben, das ist der Messias. Daran glaube ich fest und ich möchte ihm folgen, im Sinne von ihm lernen. Für mein ganzes Leben. Das ist ein Jünger Jesu. Christus nachfolgen, ihn, Jesus, als persönlichen Herrn anerkennen, ihn zu lieben, ihm zu dienen, von ihm zu lernen. Darum ging es am Palmsonntag, darum geht es auch heute. Im Lukas-Evangelium, Kapitel 6, lesen wir, was nennt ihr mich aber Herr, Herr, und tut nicht, was ich euch sage. Nicht nur diejenigen, die meine Worte hören, sagte er ein anderes Mal, sondern die meine Worte tun, das sind meine Brüder und Schwestern, das sind meine Jünger. Das Wort Herr. In der deutschen Sprache haben wir ein interessantes Problem. Nämlich, das Wort Herr wird oft gebraucht im Alltag. Der Herr Müller, der Herr Blonski und so weiter und so fort. Dann wird diese Bedeutung des Wortes Herr eigentlich ambivalent. Es wird abgeschwächt. Das ist doch was anderes, wenn einer von einem König steht und sagt, Herr, und gebiete. Und Herr Kowalski. Das sind zwei verschiedene Sachen. Jesus Herr zu nennen, wird seine Stellung als Herr, König und Gottes Sohn eigentlich nur mangelhaft gerecht. Zumindest in unserer deutschen Sprache. Zur Zeit der ersten Christen redeten die Sklaven ihre Herren mit einem griechischen Wort Kyrios. Aber das Wort wurde klein geschrieben, also mit kleinem K. Wurde dieses Wort aber mit großen Buchstaben geschrieben, großen K, dann bedeutete es was anderes, nämlich es bezog sich nur auf eine einzige Person im Römischen Reich, nämlich auf den Kaiser. Nur ihn durfte man so nennen. Cäsar ist der Herr. Das war die Begrüßung. Aber Cäsar kennen wir, Kyrios Cäsar. Und daraus entstand damals für Christen ein großes Problem. Sie wurden auf der Straße so begrüßt und was sollen sie darauf antworten? Sie können natürlich jemanden in Diskussion verwickeln und sagen, Jesus ist der Herr. Dann haben sie garantiert Probleme bekommen. Und wenn sie verhaftet wurden und wenn man mit ihnen gesprochen hat, dann haben sie das auch erklärt und die haben gesagt, na ja, Kaiser ist schon der Herr und der Herrscher hier. Und wir gehorchen ihm auch, soweit es unser Gewissen erlaubt. Wir sind auch bereit, ihm zu dienen. Aber wenn er uns dazu zwingt, eine Wahl zu treffen zwischen ihm und unserem Herrn Jesus Christus, dann müssen wir leider Nein sagen. Dann sagen wir, ich höre auf den Herrn Jesus, nicht auf den Cäsar. Kein Wunder, dass die römischen Kaiser in den ersten Jahrhunderten die Christen so verfolgt haben, dass so viele Hunderttausende von Christen umgebracht wurden, oft unter schlimmsten Foltern. Das Evangelium, das wir in der Bibel haben, ist die Botschaft vom Reich Gottes. Der Messias ist gekommen, der Herr. Und das Evangelium zeigt uns eben Jesus Christus als die höchste Autorität. Er ist der Mittelpunkt. Er ist der Mittelpunkt des ganzen Evangeliums. Die höchste Autorität. Das Evangelium ist ein christozentrisches Evangelium. Jesus steht im Mittelpunkt. Und das hat für uns Christen klare Konsequenzen. Damals für seine Jünger und heute für diejenigen, die seine Jünger sind. Also die wirklich an ihn glauben und die sich wirklich danach richten wollen und tun es auch, was er sagt. Er will im Mittelpunkt unseres Lebens stehen. Aber da haben wir ein Problem. Nämlich, wir haben mit einer Plage zu tun und zu kämpfen mit dem eigenen Ich. Das Problem hatten die Menschen immer. Aber das wird immer so bleiben. Das liegt in unserer Natur, die wie die Bibel sagt, einfach egoistisch ist. Wir haben eine solche Veranlagung. Man könnte fast sagen, genetisch bedingt. Durch die erste Sünde unseren Vorfahren, Adam und Eva. Oft wird ein anderes Evangelium heutzutage verkündigt, wo diese zentrale Stellung von Jesus Christus nie so ganz klar herauskommt. Ein Evangelium, in dem eher der Mensch im Mittelpunkt steht. Das merkt man bei manchen Bemerkungen, auch wenn sie vielleicht so nicht gemeint sind. Aber hören Sie sich so an. Jesus wird vielleicht wie ein Verkaufsschlager angepriesen, nach dem Motto, Leute, wenn ihr nur Jesus annehmen wollt, oder Mensch, wenn du dich nur bekehrst, wenn du dich taufen lässt, und der Schwerpunkt wird auf den Menschen gelegt, das liegt nur an ihm. Und die Bibel sagt uns, nein, nein, das liegt alles an Gott. Gnade, Gottes Gnade ermöglicht uns das. Das ist nicht unser Wille in erster Linie, sondern Gottes Gnade. Und deshalb muss man schon aufpassen. Man kann sich auch irgendwo hinstellen und sagen, Jesus steht an deiner Herzenstür und klopft an. Mensch, draußen ist kalt, bitterkalt, lass ihn bitte, bitte noch rein. Ja? Hallo? Ja, das ist nicht im Sinne des Evangeliums. Öffne ihm bitte doch die Tür. Oder man sagt, wenn ihr Jesus annimmt, werdet ihr Freude, Gesundheit und Wohlstand haben. Und wie ich das schon gesagt habe, dem ist es oft gar nicht so. Das werden wir nicht unbedingt haben. Aber was wir garantiert haben werden, er wird in unserem Leben sein. Also Christus-zentriertes Evangelium. Das ist es, was uns die Bibel sagt. Deshalb müssen wir alle als Christen aufpassen, ob das die Gestaltung der Gottesdienste angeht und überhaupt der Gemeinden, Jesus im Mittelpunkt. Es geht nicht darum, dass sich ein Mensch wohlfühlt. Das ist schön, wenn es auch so ist. Aber Jesus muss groß rauskommen als der König und Herr. Alles andere, Ausstattung von Gottesdiensträumen, Kirchen, wie wir sitzen oder stehen, bequem oder unbequem, ist zweirangig, genau. Er soll im Zentrum sein. Das Gleiche gilt auch für unsere Lieder und Gebete, dass sie nicht zu sehr Mensch- oder Ich-bezogen sind. Ich. Diesen Hang haben wir in christlichen Kreisen, dass in vielen Liedern einfach zu sehr wir als zur Geltung kommen, gerade ich. Und wenn wir die Hymnen singen, nicht nur alte, auch gibt wunderschöne neue Hymnen, da ist die Rede, wir stehen vor dir, du bist der Herr, du sitzt auf dem Thron, haben gerade ein solches Lied gesungen. Auch in unseren Gebeten, nicht nur Herr, Herr, segne bitte mich, meine Frau und meinen Hund, sondern Herr, du bist der Größte, sei gelobt und gepriesen. Jesus Christus, er will im Zentrum stehen. Und von daher ist es so, dass Christus nicht das Opium des Volkes ist, dass wir berauscht irgendwie Lieder singen und uns vergessen. Nein, er will der Herr sein. Der Spruch von Karl Marx, Jesus Christus oder Gott als Opium für das Volk, das darf nicht gelten und den Eindruck dürfen wir nicht erwecken. Wir sind wie berauscht nur. Wenn wir aus Gnade zum Glauben an Jesus Christus kommen, wenn wir uns ihm hingeben, dann gehen wir auch auf seine Forderungen ein, auf sein Wort, auf das, was in seinem Wort steht und versuchen das einfach auszuleben. Wenn du dich Jesus hingibst, dann nimmst du auch was in Kauf. Denn unsere Hingabe bewahrt uns nicht vor Schwierigkeiten und erspart uns nicht das Leiden. Wir haben gerade aus der Apostelgeschichte gehört, diese Lesung, und das finde ich wunderbar, dort ist die Rede davon, dass zuerst die Apostel vor dem Hohen Rat standen und sie wurden angeklagt, dass sie Jesus verkündigt haben als den Herrn und König. Was haben sie zuerst gemacht? Die haben einfach dem Hohen Rat eine Predigt gehalten und gesagt, wer Jesus eigentlich ist. Und was hat die Gemeinde getan? Hat die Gemeinde gebetet, Herr, bitte, wirf eine Bombe da rein, dass alle umkommen, nur dass unsere Apostel freikommen. Mach sie nur bitte frei und alle Schwierigkeiten sollen wegkommen von uns. Nein, das haben sie nicht gebetet. Sie haben was anderes gebetet. Wir lesen das in den Versen 29, 30. Höre nun, Herr, wie sie uns drohen und hilf uns, als deinen Dienern furchtlos und unerschrocken deine Botschaft zu verkünden. Erweise deine Macht und lass durch den Namen deines heiligen Dieners Jesus Kranke geheilt werden und Wunder und außergewöhnliche Dinge geschehen. Sie baten drum, dass Gott die Apostel durchhalten lässt. Und sie baten drum, dass er sich groß macht durch Zeichen und Wunder. Das ist ähnlich, wenn wir heute für die verfolgten Christen beten. Wir beten für sie, dass Gott sie stärkt, dass er bei ihnen ist, dass er sich groß zeigt. Aber wie er das macht, haben wir nicht zu bestimmen. Und sie sind dankbar dafür, wenn wir für sie beten, weil sie sagen, das gibt uns Kraft, in dem Ganzen zu bestehen. In diesem Gebet aus der Apostelgeschichte wurde Jesus in den Mittelpunkt gestellt. Und da geht es eben bei unseren Gebeten und grundsätzlich bei unserem Christsein um diese innere Anstellung. Es genügt nicht, fromm zu singen oder zu reden. Gott möchte unsere ganze Art, wie wir denken, wie wir fühlen und wie wir handeln, gründlich bestimmen. Manchmal zuerst reinigen, damit wir nach seinen Maßstäben leben und uns tatsächlich ihm hingeben. Er will also ins Zentrum unseres Lebens hinein. Er will nicht, dass wir den Menschen des Mittelalters gleichen und denken, die Erde wäre das Zentrum des Universums. Nein, er will nicht, dass wir denken, der Mensch wäre im Zentrum des ganzen Geschehens. Nein, Jesus will im Zentrum stehen. Und er will auch nicht, dass wir nur bestimmte, sage ich mal, Leckerbissen aus der Bibel uns auspicken und anderen Menschen erzählen, nur von der einen Seite. Gott hat alle lieb. Johannes 3,16, denn Gott hat die Welt so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn hingegeben hat, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern das ewige Leben hat. Wunderbarer Vers, den ich auch liebe. Aber es gibt andere Verse, die auch sagen, na dann lebe es als Geretteter konsequent. Versuche es in deinem Leben umzusetzen. Wir dürfen keine Auswahl von Bibeltexten nur lesen für sich und, oder predigen und dadurch eine merkwürdige Theologie aufstellen, sondern alles, was Jesus hat. Ich habe vor kurzem eine Predigt gehalten über einen Text aus dem Buch des Propheten Jesaja und da sagte Gott zu ihm, gehe und predige alles, Wort für Wort. Und das gilt für uns alle heute auch noch. Vergleichen wir das mit einer Hochzeit. Stellt euch vor, ein schönes Paar steht hier vorne und die wollen heiraten und die kommen gerade zu dem Moment des Eheversprechens. Und der Bräutigam sagt, ich sage mal, Christina, ich nehme dich als meine Köchin an. Die Braut guckt ein bisschen verwehrt und sagt, Moment mal, das sind oft die Frauen so, dass sie schon das Wort ergreifen. Jawohl, ich werde für dich kochen. Ja, ich werde auch unser Haus sauber halten. Aber was ich will deine Frau sein. Ich will nicht dein Dienstmädchen sein. Ich möchte, dass du mich heiratest und vom ganzen Herzen liebst. Und als solche sollst du mich nehmen, nicht als dein Dienstmädchen. Ähnlich ist es auch mit Jesus. Er ist unser Heiland, unser Arzt, unser guter Hirte. Aber wir können ihn und sein Wort nicht zerteilen, uns irgendwelche Sachen nur daraus picken, was uns gefällt. Wir sind manchmal als Christen wie kleine Kinder. Kennt ihr das? Vielleicht hattet ihr das heute auf dem Frühstückstisch. Nämlich, da gibt's Brot und Nutella. Und man gibt dem Kind, das Kind nimmt sich Nutella, schmiert zweimal so viel Nutella als Brot und schlägt Nutella einfach weg und dann noch einmal Nutella. Aber das Brot wurde nicht mal nicht einmal abgebissen. So wäre es mit uns, wenn wir uns nur Sachen, die uns schmecken, nehmen würden aus Gottes Wort. Jesus Christus möchte unser Herr sein, aber er will das Brot des Lebens sein, dass wir von ihm leben. Und dass wir als Christen keine Nutella-Schlecker sind, sondern Brot essen. Und das wünsche ich uns allen. Jesus Christus so zu nehmen, wie er ist. Und wenn wir es tun, können wir die Gewissheit haben, er ist immer bei uns, in guten und in schlechten Zeiten. Jesus Christus ist der Herr und König. Das will er sein. Unser Egoismus kann dem manchmal im Weg stehen. Da müssen wir uns immer wieder prüfen und reinigen lassen. Und deshalb heißt es, lass Christus ins Zentrum deines Lebens rein. Und die Karwoche eignet sich sehr gut dafür. Und wir werden in dieser Karwoche einige Höhepunkte haben. Am Gründonnerstag haben wir einen Fasten- und Gebetstag. Draußen liegen Zettel mit Anregungen, Gebeten, Bibeltexten, Gebeten und auch mit Gebetsanliegen. Kann man mitnehmen. Ich habe das per E-Mail schon verschickt. Und an diesem Tag können wir zu bestimmten Zeiten miteinander verbunden auch beten. Wozu? Damit Jesus ins Zentrum kommt. Unseres Lebens, unseres Gemeindelebens. Und das Motto dieses Gebets- und Fastentages ist, eins zu werden, wie Jesus sich das gewünscht hat. Und dann feiern wir zum Abschluss des Tages Abendmahl um 19 Uhr, Karfreitag, Passionsgottesdienst und am Sonntag, Ostersonntag, gemeinsam feiern wir den Herrn. Und zwar in einer Art und Weise, dass wir überströmt von Freude hierher kommen und diese Freude miteinander teilen. Herzliche Einladung dazu. Ich möchte beten und dann stehen wir auf. Wir können schon gleich aufstehen und dann werden wir